Mein Gott, ich will hören. Mein Gott, ich will hören. Mein Gott, ich will hören. Was du sagst, das will ich tun. Sing mal. Mein Gott, ich will hören. Mein Gott, ich will hören. Mein Gott, ich will hören. Was du sagst, das will ich tun. Mein Gott, du bist Liebe. Mein Gott, du bist Liebe. Mein Gott, du bist Liebe. Denn dein Wort bezeugt es mir. Mein Gott, ich will folgen. Mein Gott, ich will folgen. Mein Gott, ich will folgen. Denn dein Wort befiehlt es mir. Mein Gott, du bist Wahrheit. Mein Gott, du bist Wahrheit. Mein Gott, du bist Wahrheit. Denn dein Wort beweist es mir. Mein Gott, ich will beten. Mein Gott, ich will beten. Mein Gott, ich will beten. Denn dein Wort erlaubt es mir. Mein Gott, du bist Leben. Mein Gott, du bist Leben. Mein Gott, du bist Leben. Denn dein Wort verheißt es mir. Mein Gott, ich will siegen. Mein Gott, ich will siegen. Mein Gott, ich will siegen. Denn dein Wort verspricht es mir. Und die erste. Mein Gott, ich will hören. Mein Gott, ich will hören. Mein Gott, ich will hören. Was du sagst, das will ich tun.
Liebe Freunde, vor einem Jahr in dem Gottesdienst hier, da hat mich einer, das war der Nassi, öffentlich aufgefordert, beim nächsten Müttertag mal über eine Frau zu predigen. Ich habe das damals zugesagt, euer Wunsch ist mir Befehl. Allerdings rede ich nicht nur über eine Frau, also wenn schon, denn schon, sondern gleich über mehrere. Es lässt sich aber nicht ganz vermeiden, dass auch ein paar Männer mit erwähnt werden. Also daran müssen sich die Vertreter der Frauenbewegung und der Quotenregelung gewöhnen. Es kommen hin und wieder mal ein paar Männer mit vor. Auch wenn es sich im Einzelfall um unangenehme Exemplare handelt. Mit so einem miesen Vertreter der Macht und des männlichen Geschlechts fange ich heute an, nämlich mit dem Pharao. In Ägypten hieß der König nicht König, sondern Pharao. Aber ob nun Pharao oder König, am Schluss ist es mit diesen Leuten immer dasselbe. Auf einmal sterben die und dann kommt wieder ein neuer und dann bricht jedes Mal eine ganz neue Zeit an. Es ist 4000 Jahre her, da kam in Ägypten ein neuer Pharao an die Macht. Das war Ramses II. Oder genannt der Große. Der stieg auf den Thron. Und wie der nun von seinem Thron von da oben runter so sein Volk betrachtete, da fiel ihm etwas auf, und zwar auf den Wecker. Da waren welche in seinem Volk, die waren gar nicht aus seinem Volk. Gar keine richtigen Volksgenossen. Beim Palast gleich links um die Ecke, wo der Ortsteil Gosen anfängt, da wohnten die. Die hatten eine andere Sprache, die hatten andere Sitten, ein anderes Aussehen. Man sah den schon an der Nasenspitze an, dass die fremd waren, hatten alle so eine gebogene Nase. Mit einem Wort, Fremde. Ausländer. Und das passte dem Herrn Ramses nicht. Ich weiß auch nicht, warum das so war. Jedenfalls fragte der, was wollen denn die eigentlich hier? Wer sind denn die? Wo kommen die denn her? Das waren die Nachkommen vom Josef und seinen Brüdern. Und der Josef, der war mal aus Kana angekommen, hatte dann als Wirtschaftsminister Ägypten vor der Hungersnot bewahrt, war zur rechten Hand vom Pharao aufgewachsen, durfte dann später als Belohnung seine Familie nach Ägypten kommen lassen. Und da waren also seine 11 Brüder und deren Frauen und die ganze Mischpoche angereist, im ganzen eine Hucke von 70 Mann. Waren fleißige Leute, hatten fleißig ihren Besitz und sich selber vermehrt, waren angeschwollen zu einem ganzen Volk, dem Volk Israel. Der Pharao aber, so heißt es hier in der Bibel, im 2. Buch Mose, Kapitel 1, der wusste nichts von Josef. Der hatte keine Ahnung von den Verdiensten dieses Mannes. Der hatte keine Vorstellung, was sein Volk diesem Volk verdankte. Der sah nur, dass die immer zahlreicher wurden und das wurde dem zu viel. Also wurde eine Volksversammlung einberufen und er sprach zu seinem Volk, seht mal, das Volk Israel ist mehr und stärker als wir. Wir wollen sie mit List niederhalten, damit sie nicht noch mehr werden. Zum ersten Mal in der Geschichte wird hier das Volk Israel als Fremdkörper empfunden. Zum ersten Mal taucht der unbegründete Hass gegen dieses Volk auf. Zum ersten Mal wird der Versuch gemacht, dieses Volk zu unterdrücken. Vers 11, und man setzte Fronvögte über sie, die sie mit Zwangsarbeit bedrücken sollten. Das erste Konzentrationslager ist eröffnet. Und es beginnt der 4000 Jahre lange Marsch des Volkes Israel nach Buchenwald und Auschwitz. Und auch nach Auschwitz und Buchenwald und Theresienstadt und so weiter ist dieses Volk immer noch da. Auch heute noch, trotz allem. Wenn ich hier von dem Volk Israel rede, da meine ich nicht bloß den Teil, der jetzt im Staate Israel lebt, sondern ich meine das jüdische Volk im Ganzen. Die Geschichte und Existenz der Juden, das ist die größte Attraktion der Weltgeschichte. Israel lebt. Der Pharao, der Israel im Keim schon ersticken wollte, der ist tot. Liegt jetzt als keimfreie Mumie im Museum von Kairo. Dort ist der Herr Ramses für billiges Eintrittsgeld von jedermann zu beäugen. Ist eine billige Touristenattraktion, weiter gar nichts. Er ist ganz einfach eine verschrumpelte Mumie. Der dürre Beweis für die geschichtliche Tatsache, wer sich an Israel vergreift, der ist museumsreif. Ramses ist also der Erste, der den Versuch macht, mit der ganzen Macht eines Großstaates das kleine, wehrlose Israel fertig zu machen. Der steckt das Volk zunächst in Zwangsarbeitslager und hofft, dass es sich dort durch die barbarische Knochenarbeit kaputt macht. Er muss aber die Erfahrung machen, je mehr man dieses Volk unterdrückt, umso mehr wächst das. Die Verfolgung macht es nicht etwa schwächer, sondern stärker. Bisher war den Ägyptern das Volk Israel fremd. Und jetzt wird es denen unheimlich. Aber je mehr sie das Volk unterdrückten, desto stärker vermehrte es sich und breitete sich aus. Und es kam sie ein Grauen an vor Israel. Der Ramses begreift überhaupt nicht, mit wem er es hier zu tun hat. Israel ist doch nicht irgendein Volk, sondern es ist ein einzigartiges Volk, nämlich das auserwählte Volk Gottes, das einzigartigste Volk dieser Erde, das Gott hütet wie seinen Augapfel. Und er hat ja gesagt beim Propheten Jesaja: Wer euch antastet, der tastet meinen Augapfel an. Wer sich an den Juden vergreift, greift Gott an. Und die Letzten, die das versucht haben, das waren die Deutschen. Der Kampf gegen die Juden geht immer ins Auge. Und die Letzten, die das merken mussten, das waren wir Deutschen. In zwei Punkten sind sich Ramses und seine Nachfolger gleich gewesen. Die erkennen gar nicht, dass es nicht gegen ein x-beliebiges Volk geht, sondern gegen das auserwählte Volk Gottes. Und sie wenden in ihrem Kampf gegen Israel die gemeinsten Methoden an. Hitlers Verbrennungsöfen waren der absolute Gipfelpunkt des Judenmordes, der bei Ramses damals angefangen hat. Ramses entdeckt, dass er die lebende Generation nicht ausschalten kann. Da sagt er sich, da muss ich diesem Volk eben den Nachwuchs abschneiden. In den nächsten Tagen erhalten die beiden Hebammen, jetzt sind wir beim Thema, zwei Frauen, erhalten die beiden Hebammen eine Vorladung zum Pharao, zwecks Klärung eines Sachverhaltes. Sie müssen beim Pharao erscheinen, und seine Majestät sagt ihnen höchstpersönlich: Wenn ihr den hebräischen Frauen helft und bei der Geburt seht, dass es ein Sohn ist, so tötet ihn. Die Mädchen könnt ihr leben lassen. Das ist ein Befehl. Das ist ein Befehl zum Mord. Ab sofort haben die Hebammen, die Hüterinnen des Lebens, die Rolle des Henkers zu übernehmen. Aber, so lesen wir hier, aber die Hebammen fürchteten Gott und taten nicht, wie der König von Ägypten ihnen gesagt hatte, sondern ließen die Kinder leben. Wer Gott fürchtet, verliert die Furcht vor den Menschen. Der bekommt den Mut, bei Schweinereien nicht mitzumachen, gegen die Ungerechtigkeit zu kämpfen und dem Unrecht zu widerstehen. Das erste der 10 Gebote, das hat der Lutz ja vorhin gerade gesungen, das heißt: Ich bin der Herr, dein Gott, du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Und Luther hat als Erklärung dazu gesagt: Wir sollen Gott über alle Dinge fürchten, lieben und vertrauen. Gottes Furcht, Gehorsam, das ist der Anfang des Glaubens. Glaube ist ein Gehorsam, der mit Gott rechnet, auch wenn es wie heller Wahnsinn aussieht. Im Fall der Hebammen, da konnte ja Befehlsverweigerung gegenüber der staatlichen Mordpolitik Selbstmord bedeuten. Zumindest ein Berufsverbot. Die beiden Frauen, die hier gegen die Fristenlösung kämpfen, die konnten ja fristlos entlassen werden aus dem Gesundheitswesen. Vielleicht in irgendeine Brigade von der Ziegelei gesteckt, wenn sie überhaupt mit dem Leben davon kamen. Sicher haben die Hebammen solche Strafmaßnahmen befürchtet. Aber was sie noch viel mehr fürchteten, das war Gott. Und deshalb konnten sie sich an der Tötung von unschuldigen Kindern nicht beteiligen. Gäbe es in unserer Zeit mehr gottesfürchtige Menschen und gottesfürchtige Frauen und gottesfürchtige Hebammen und Frauenärzte und Krankenschwestern, dann würden nicht so viele ungeborene Kinder getötet. In der Bundesrepublik Deutschland sind es jährlich 300.000, in der DDR nach offiziellen Angaben 90.000, aber es gibt auch andere Schätzungen, die lauten 200 oder 250.000 Kinder, die im Mutterleib umgebracht werden. Und das bedeutet, dass seit dem letzten Krieg, in den friedlichen Zeiten seit 1945, das deutsche Volk 10 Millionen Kinder im Mutterleib umgebracht hat. Das ist mehr, als die Nazis Juden umgebracht haben. Und das Wahnsinnige ist, dass dieser Massenmord an den Kindern nicht geschieht auf Befehl eines übergeschnappten Diktators, sondern dass der vollzogen wird von wohlstandsgierigen Frauen, die, um nur ja nicht Mutter werden zu müssen, lieber zur Mörderin werden. Wenn Mütter töten, stirbt die Welt. Und wenn die Menschen, die von Berufswegen zur Erhaltung des Lebens da sind, wenn die sich am Geschäft der Tötung des Lebens beteiligen, zumal wenn es unschuldige Kinder sind, da ist am Ende überhaupt keiner mehr seines Lebens sicher. Leute, wir gehen in ein geeintes Deutschland hinein mit einer Hypothek von 10 Millionen Kinderleichen. Das ist eine unheimlich schwere Last, die auf unserem Volk liegt. Die hat ein größeres Gewicht noch als diese Judenmorde. Es sind noch mehr. Und ich weiß nicht, wie die Geschichte weitergehen soll, die wir jetzt alle so begrüßen und bejubeln und über die wir uns freuen, wenn es in unserem Volk noch so weitergehen wird. Ihr werdet das ja gehört haben, im Juni in Bonn, große Demo von all den Abtreibungsbefürwortern aus Ost und West. Es gibt ja sogar welche, die wollen überhaupt keine Gesetze mehr haben. Es wird einem Angst und Bange, wenn man darüber nachdenkt, was aus unserem Volk bald werden soll. Welche Schuld wir gegenüber Gott auf uns laden, wenn das so weitergeht. Wenn Mütter töten, stirbt die Welt. Wo die Gottesfurcht aufhört, da hört auch die Ehrfurcht vor dem Leben auf. Damals für die beiden Hebammen, da war klar, weil sie Gott fürchteten, also erstes Gebot, da konnten sie die Kinder nicht umbringen, weil ja Gott im fünften Gebot das Töten verboten hat. In diesem wie in den meisten Fällen sind überhaupt keine spitzfindigen Diskussionen nötig, ob und unter welchen Umständen man vielleicht ein Kind töten könnte und das erlaubt sein könnte. Der Wille Gottes, der das Leben schenkt, der ist in diesem Falle eindeutig klar. Und der einfache Gehorsam ist die beste Art, mit den komplizierten Problemen unseres Lebens fertig zu werden. Die beiden einfachen Frauen, die machen das Unrecht einfach nicht mit. Einfach, weil sie an Gott glauben. So einfach ist das. Glaube an Gott ist eben nicht eine innere Angelegenheit der Seele, eine reine Privatsache. Sondern das ist eine Sache mit Öffentlichkeitscharakter, mit öffentlichen Folgen, mit gesellschaftlichen Folgen. Glaube hat es immer mit der Tat zu tun. Und deshalb lernst du übrigens nur dann, was Glauben ist, wenn du das tust, was Gott sagt. Und wenn du das machst, was Gott sagt, da kann es dir eben passieren, dass du in Konflikte kommst, dass du mit manchen Menschen oder Institutionen zusammenrasselst. Vertraue darauf, dass Gott mit allen Schwierigkeiten, die dir aus dem Gehorsam erwachsen, fertig werden wird. Vertraue darauf, dass Gott dich nicht hängen lässt. Vertraue darauf, dass Gott den, der seinen Willen tut, segnet. Das ist Glaube. Ich sage, Glaube hat es unter allen Umständen mit der Tat zu tun. Vielleicht ist es nötig, dass du was ganz Bestimmtes tust. Vielleicht ist es nötig, dass du was Bestimmtes nicht tust. Die Hebammen jedenfalls, die tun das, was ihnen vom König befohlen worden ist, nicht. Die leisten passiven Widerstand. Die Hebammen fürchteten Gott und taten nicht, wie der König ihnen befohlen hatte. Es dauert natürlich nicht lange, da erhalten die beiden eine zweite Vorladung. Und jetzt, so nehme ich an, kriegen es die beiden Frauen nur aber mal wirklich mit der Angst zu tun. In ihrer Angst greifen die zu einer Ausrede. Die sagen nämlich, Vers 19, die hebräischen Frauen, die sind nicht so wie die ägyptischen, das sind kräftige Frauen. Ehe die Hebamme zu ihnen kommt, haben die schon geboren. Sicher ist das manchmal vorgekommen, dass das Kind schneller war als die Hebamme. Aber das wird ja nun nur die Ausnahme gewesen sein. Fakt ist jedenfalls, der Befehl, die Jungs zu töten, ist nicht ausgeführt worden. Die Jungs lebten. Eine staatliche Anordnung wurde nicht befolgt. Also war eine Strafe zu erwarten. Die beiden Frauen waren mit vollem Bewusstsein ins offene Messer gerannt. Die Freunde, die sie hatten, die haben die natürlich vorher gewarnt, mit der Stimme der Vernunft gewarnt. Und haben gesagt, das geht doch schief. Ihr könnt doch als Einzelne sowieso nichts machen. Und einem staatlichen Gesetz muss man gehorchen. Befehl ist Befehl. Und ihr als kleine Bürger, ihr habt das überhaupt nicht zu beurteilen. Das machen die da oben und das haben die da oben dann auch zu beantworten, zu verantworten. Als kleiner Bürger habt ihr nur das auszuführen, was der Staat euch befiehlt. Und wenn ihr euch mit dem Staat anlegt, zieht ihr auf jeden Fall den Kürzeren. Na, so ungefähr waren die Argumente der Freunde. Und die Frauen selber, die werden sich das auch gesagt haben und rechneten inzwischen natürlich mit dem Allerschlimmsten. Und dann erleben sie, was glaubende Menschen immer wieder erlebt haben. Es passiert nämlich gar nichts. Nichts von dem, was sie befürchtet haben, tritt ein. Der Pharao krümmt ihnen kein Haar. Der lässt sie laufen und Gott überschüttet die beiden und ihre Familie mit seinem Segen. Weil die Hebammen Gott fürchteten, segnete Gott ihre Familien. Die Kommunisten, die jetzt so wegen verschiedener Verbrechen angeklagt sind, die berufen sich manchmal auf das gleiche Argument, auf das sich auch die angeklagten Kriegsverbrecher der Nazizeit berufen haben, nämlich: Wir haben einem Gesetz gefolgt, wir haben einem Befehl gefolgt. Und da konnten wir nichts dagegen machen. Wir haben zwar gewusst, es war nicht richtig, aber wir mussten gehorchen und wenn wir den Befehl verweigert hätten, hätten wir unsere Existenz aufs Spiel gesetzt, vielleicht sogar unser Leben. Ich habe mal gelesen, es ist kein einziges Beispiel bekannt, dass im Zweiten Weltkrieg jemand getötet worden ist, weil er den Befehl verweigert hat. Und selbst wenn so ein Beispiel bekannt wäre, wäre es ja auch nur die Ausnahme, die die Regel bestätigt. Hier jedenfalls haben wir ein Beispiel, wo zwei Frauen wegen Befehlsverweigerung nicht getötet werden. Man muss sich das mal vorstellen, der Plan des mächtigen Pharao scheitert an zwei schwachen Frauen. Und zwar einfach deswegen, weil die an Gott glauben. Als der Ramses merkt, dass die Hebammen sich für seine Pläne nicht missbrauchen lassen, da geht er zum offenen Kampf über. Er ordnet an, alle Jungs, die geboren werden, müssen in den Nil geschmissen werden, damit sie von den Krokodilen gefressen werden. Bis hierher hat der biblische Bericht, zweites Buch Mose, Kapitel 1, sozusagen die allgemeine Situation geschildert. Und jetzt richtet sich mal der Strahl des geschichtlichen Scheinwerfers auf ein einziges junges Ehepaar. Eins von den Ehepaaren, die damals ein Kind erwarten. Wir erfahren von diesem Ehepaar im Kapitel 2 hier so gut wie nichts. Aber schon die Tatsache, dass die ein Kind erwarten, ist ja bedeutungsvoll. Sicher haben die sich damals die Frage gestellt, kann man das eigentlich in dieser Welt, wo die Jungs getötet werden, kann man das eigentlich noch verantworten, in so einer Situation Kinder in die Welt zu setzen? Das ist ja die Frage, die sich heute viele auch stellen. Und viele beantworten die Frage so wie der Peter Maffay, der ja ein Kind abgetrieben hat. Und der hat gesagt, wir, also er und seine Frau Chris, wir haben eine Schwangerschaft unterbrechen lassen, um unserem Kind diese Welt zu ersparen. Das sagt einer der am besten verdienendsten Schlagersänger und Bürger eines der reichsten Länder dieser Erde. Im Übrigen kann man eine Schwangerschaft überhaupt nicht unterbrechen, wie er das hier bezeichnet und wie das auch das Gesetz der DDR 1972 bezeichnet hat. Man kann ein Telefongespräch unterbrechen und dann kann man es aber weiterführen. Wenn ein Kind getötet ist, da ist es aus. Schon die Formulierung Schwangerschaftsunterbrechung ist eine Lüge. Und was der Maffei hier sich ausgedacht hat, das ist ein ganz großer Irrtum. Später hat er, seine Frau nach der Abtreibung, hat ein Lied geschrieben und der Peter Maffei hat das Lied gesungen. Und in dem Lied, da heißt es, mein Kind, ich weiß, du stehst vor mir an einem fernen Tag und fragst mich, warum habe ich dir das alles nicht erspart? Die Situation wird ganz anders sein. Eines Tages steht Peter Maffei und alle, die ein Kind abgetrieben haben, vor Gott. Und dann wird Gott die Frage stellen, warum hast du dein Kind getötet? Das Elternpaar, von dem ich hier erzähle, wird diese Frage nicht beantworten müssen. Die haben ihr Kind nicht getötet. Sicher haben die sich Gedanken gemacht, was nun werden soll, wenn das ein Junge wird. Es stand ja 50 zu 50. Und wenn es nun ein Junge wird, und es wurde ein Junge, der sollte also laut Gesetz in den Nil geschmissen und von den Krokodilen gefressen werden. 3 Monate lang gelingt es den Eltern, das Kind im Haus zu verstecken. Aber die Situation wird immer gespannter, so ein Säugling, der schreit, das könnten die Spitzel vom Pharao ja auch hören. Also das lässt sich nach 3 Monaten nicht länger halten und es wird beschlossen, das Kind muss aus dem Haus. Die Mutter will aber unter allen Umständen das Leben dieses Kindes retten. Und da bastelt sie einen kleinen Kasten aus Rohrgeflecht und macht den dicht mit ein bisschen Pech und Harz, legt den Jungen da rein und setzt das Ganze ins Schilf am Ufer des Nils. Das ist so grotesk und so irre, dass jeder vernünftige Mensch sagen muss, nur so kann man doch ein Kind nicht retten. Denn, so sagt die Stimme der Vernunft, der Kasten geht aus dem Leim im Wasser oder er geht eben unter. Wenn er nicht untergeht, wird das Kind verhungern oder verdursten. Wenn das Kind nicht verdurstet, dann kriegt es eine Lungenentzündung oder einen Sonnenstich. Und wenn es das nicht kriegt, dann kommen die Krokodile und fressen es. Also die Überlebenschancen auf diese Art und Weise, die sind gleich null. Das alles wird sich die Mutter auch gesagt haben. Aber diese Frau, die hatte nicht nur einen gesunden Menschenverstand, sondern die hatte auch ein gesundes Gottvertrauen. Vielleicht hatte die Geschichte von der Arche Noah gekannt. Gegen die konnte man ja die gleichen Argumente vorbringen. Wird der Kasten überhaupt schwimmen? Kriegen die alle da drinnen Luft und Futter und so? Die Mutter baut ihrem Kind eine kleine Arche, setzt es rein, setzt es am Flussufer aus und geht nach Hause. Ab jetzt überlässt sie ihr Kind nicht seinem Schicksal, sondern seinem Schöpfer, dem lebendigen Gott. Und dieses völlige Überlassen an Gott, das nennen wir Glauben. Vorhin ging es um den Glauben als Gehorsam, da musst du was tun. Und jetzt geht es um den Glauben als Vertrauen. Da musst du Gott was tun lassen. Die Mutter des Jungen, die hatte wirklich getan, was man tun konnte. Die hat mehr getan als alle Mütter der damaligen Zeit zusammen. Aber jetzt kann sie und jetzt weiß sie nicht mehr weiter. Es gibt Situationen, da weißt du nicht mehr weiter. Da kannst du einfach nichts mehr tun. Du bist am Ende, du kannst nichts machen. Aber Gott kann was draus machen. Und deshalb ist das in solchen Situationen ganz wichtig, dass du dein Vertrauen nicht verlierst. Dann gib nie auf, gib alles aus der Hand in Gottes Hände. und überlasst ihm das Handeln. Der kennt den Weg und der weiß die Lösung. Und er hat die Macht. Deine Verlegenheiten sind seine Gelegenheiten. Gott fällt immer noch was ein. Und wenn es eine badelustige Prinzessin ist. Nämlich hatte der Herr Ramses eine Tochter. Und gerade an dem Tag hatte die Lust, im Nil zu baden. Und bevor die nun mit der zwitschernden Herde ihrer Freundin ins Wasser einfällt, da wird noch eine runde Federball gespielt. Und bei dieser Gelegenheit, also nein, so ein Zufall doch auch, fällt der Ball in die Nähe von dem Kästchen und das Kästchen im Schilf wird entdeckt. Prinzesschen lässt sich die Schatulle an Land ziehen, klappt den Deckel auf und ist hin und weg. Sieht sie doch im Karton so ein putziges, kleines, nacktes Kerlchen liegen, dem die Tränen aus den braunen Augen über die Backen kullern. Die kombiniert natürlich sofort, dass es sich um so einen Hebräer handelt, wird von mütterlichen Gefühlen überwältigt und beschließt, das Bürschlein zu adoptieren. In diesem Moment schießt die Schwester von dem Kleinen aus dem Gebüsch hervor. Die hat nämlich die ganze Zeit dort gesessen und Lucky-Lucky gemacht, um zu gucken, was aus ihrem Bruder wird. Und die fragt jetzt die Prinzessin, ob sie ihr eine Amme besorgen soll, die das Kind stillen könnte. Prinzessin ist einverstanden. Das Mädchen holt die Mutter des Kindes. Die kriegt ihren Jungen wieder und kriegt es auch noch bezahlt. Und so wächst dieser Junge unter dem persönlichen Schutz der Tochter Pharaos auf. Er ist gerettet. So erlebt der Glaube Wunder. Gottes Wunder, die gehen so einfach und so natürlich vor sich, dass der Unglaube sie natürlich ganz natürlich erklären kann. Durch Psychologie oder Zufall oder so. Das ist ja komisch mit dem Unglauben. Vorher sagt der Unglaube zum Glauben, was du erhoffst, ist unmöglich. Und was du tust, das ist sinnlos. Und hinterher, wenn das Unmögliche eingetreten ist und wenn das Sinnlose sich als das einzig Vernünftige herausgestellt hat, da will der Unglaube von seinen vorherigen Zweifeln plötzlich nichts mehr wissen. Da heißt dann auf einmal, naja, das war doch keine Kunst. Das war doch überhaupt kein Wunder, das ging doch alles ganz natürlich zu. Natürlich, so ist das bei den Wundern Gottes. Das geht meistens ganz natürlich zu. Denn Gott tut seine Wunder durch Menschen, durch Umstände, unter Benutzung und Einschaltung der natürlichen Gegebenheiten. Und er selber hält sich dabei völlig im Hintergrund. Er selber tritt gar nicht in Erscheinung. Wenn ihr das mal zu Hause nachlest, 2. Mose 2, werdet ihr merken, bisher kommt in dem ganzen Kapitel der Name Gott überhaupt nicht vor. Es spielt sich alles sozusagen auf dem Vordergrund der Bühne ab. Und für jeden Zuschauer ist das alles ganz vernünftig und logisch zu erklären. Das Ganze ist weiter nichts als eine Reihe von seltsamen Zufällen. Erst hat Prinzesschen den Einfall, Federball zu spielen, dann fällt der Ball ins Schiff und dann fällt denen das Kästchen auf und so weiter und so fort. Und nur das Auge des Glaubens erkennt hinter dem allen die Hand Gottes, die hier die Regie führt. Denn mit diesem Kind hat Gott noch was ganz Großes vor. Als das Kind groß wird, dann wird es zur Tochter des Pharao gebracht und wird bei ihr am Hof als Prinz erzogen. Das Erste, was die Prinzessin macht, als der an den Hof kommt, ist, sie gibt ihm einen neuen Namen. Einen ägyptischen Namen, nämlich den Namen Mose. Mose, das ist der Mann, der später das Volk Israel in die Freiheit geführt hat. Mose, das ist der Mann, der außer Jesus Christus der bedeutendste Mann der Weltgeschichte geworden ist. Das ist der Mann, der Jesus näher steht als jeder andere auch. Denn so steht mal in der Bibel, in der Offenbarung, Kapitel 15, wenn die aufrechten Menschen, die sich den Mächten dieser Welt nicht gebeugt haben, sondern die nur Gott gehorcht haben, wenn die am Ende vor Gott stehen, da werden sie ein Lied singen. Und da heißt es, das ist das Lied des Mose und des Lammes, also das Lied von Jesus. Und ich habe dir die Geschichte heute erzählt, weil ich dir wünsche, dass du dann, wenn es soweit sein wird, mit vor Gott stehen kannst und dieses Lied mitsingen kannst. Lasst uns jetzt beten.
Ihr Vater, die Predigt war voll ausgefüllt. Wir haben viel gehört. Und ich möchte dich darum bitten, dass du uns lehrst, was es heißt, gehorsam zu sein. Dass wir einen Blick bekommen, was es heißt, ungehorsam zu sein und dich nicht zu fürchten. Ich möchte dich bitten, dass du unser Herz auftust, wenn sich irgendwie Ungehorsam oder Schuld eingeschlichen hat. Ja, Herr, mach das Herz auf, dass wir unsere Schuld und unseren Ungehorsam bekennen. Herr, und lass uns auch erleben, was es heißt, gehorsam zu sein, indem das nämlich dann gesegnet wird. Ich habe aber auch zwei Bitten an dich, dass du bewusst werden lässt, unserem Volk, der millionenfache Mord an deinen Geschöpfen oder der millionenfache Mord an ungeborenen Leben. Herr, schenk doch da auch nochmal eine Gnadenszeit in unser Volk hinein. Und ich will dich jetzt auch bitten, weil wir von deinem Volk gehört haben, dass du dein Volk Israel jetzt segnest. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Herr Theo und ich, wir haben uns zur letzten Jugendwoche mal hingesetzt und haben Lieder rausgesucht zur Jahreslosung. Ich bin das Licht der Welt, der mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis. Und da sind wir auf ein Lied gestoßen, was schon ziemlich alt ist, ein Oldie. Nummer 2 auf euren Zetteln, ich sing's mal an. Und wenn das die damals geschafft haben, vor ungefähr 10 Jahren, schafft ihr das ganz lässig. Geht so. Wenn du mal bei Nacht im Dunkeln ausgehst oder in einem unbekannten Haus stehst, du brauchst Licht, denn sonst lebst du nicht. Wenn du mal bei Nacht im Dunkeln ausgehst oder in einem unbekannten Haus stehst, du brauchst Licht, denn sonst siehst du nicht. Bis dahin mal, ja? Und wenn du mal bei Nacht im Dunkeln ausgehst oder in einem unbekannten Haus stehst, du brauchst Licht, denn sonst siehst du nicht. Wenn du mal bei Nacht im Dunkeln ausgehst oder in einem unbekannten Haus stehst, du brauchst Licht, denn sonst siehst du nicht. Auch hat dein Leben dunkle Stellen und die möchtest du erhellen. Du brauchst Licht, denn sonst siehst du nicht. Dieses Licht in deinem Leben, das kann dir nur Jesus geben. Du brauchst Jesus, denn er ist das Licht. Das sing noch mal den zweiten Teil. Hey, auch hat dein Leben dunkle Stellen und die möchtest du erhellen. Du brauchst Licht, denn sonst siehst du nicht. Dieses Licht in deinem Leben, das kann dir nur Jesus geben. Du brauchst Jesus, denn er ist das Licht. Fangen wir von vorne mal an, ja? Okay? Wenn du mal bei Nacht im Dunkeln ausgehst oder in einem unbekannten Haus stehst, das Licht, denn sonst siehst du nicht. Wenn du mal bei Nacht im Dunkeln ausgehst oder in einem unbekannten Haus stehst, das Licht, denn sonst siehst du nicht. Auch hat dein Leben dunkle Stellen und die möchtest du erhellen. Du brauchst Licht, denn sonst siehst du nicht. Dieses Licht in deinem Leben, das kann dir nur Jesus geben. Du brauchst Jesus, denn er ist das Licht. Wenn du mal an einer schweren Last hebst oder deine Schilfergatten umgräbst, du brauchst Kraft, denn sonst schaffst du's nicht. Wenn du mal an einer schweren Last hebst oder deine Schilfergatten umgräbst, du brauchst Kraft, denn sonst schaffst du's nicht. Auch hat dein Leben vieles Schwere, du möchtest, dass es leichter wäre. Du brauchst Kraft, denn sonst schaffst du's nicht. Diese Kraft in deinem Leben, die kann dir nur Jesus geben. Du brauchst Jesus, denn er ist die Kraft. Wenn du mal am Monatsende blank bist und vor lauter Hunger schon halb krank bist, du brauchst Brot, denn sonst lebst du nicht. Wenn du mal am Monatsende blank bist und vor lauter Hunger schon halb krank bist, du brauchst Brot, denn sonst lebst du nicht. Auch deine Seele, die hat Hunger und möchtest du gern stillen, du brauchst Brot, denn sonst lebst du nicht. Dieses Brot in deinem Leben, das kann dir nur Jesus geben. Du brauchst Jesus, denn er ist das Brot. Wir singen nochmal der Erste. Wenn du mal bei Nacht im Dunkeln ausgehst oder in einem unbekannten Haus stehst, du brauchst Licht, denn sonst siehst du nicht. Wenn du mal bei Nacht im Dunkeln ausgehst oder in einem unbekannten Haus stehst, du brauchst Licht, denn sonst siehst du nicht. Auch hat dein Leben dunkle Stellen und die möchtest du erhellen. Du brauchst Licht, denn sonst siehst du nichts. Dieses Licht in deinem Leben, das kann dir nur Jesus geben. Du brauchst Jesus, denn er ist das Licht.
Nimm doch deinen Walkman endlich ab. Nimm doch deinen Walkman endlich ab. Gönne dir jetzt Ruhe, höre mir mal zu. Nimm doch deinen Walkman endlich ab, versuch uns gemeinsam. Nimm doch deinen Walkman endlich ab. Nimm doch deinen Walkman endlich ab. Gönne dir jetzt Ruhe, höre mir mal zu. Nimm doch deinen Walkman endlich ab. Wenn dir jemand sagt, ich liebe dich, wenn dir jemand sagt, ich liebe dich, kannst du's nicht verstehen, wirst vorübergehen. Wenn dir jemand sagt, ich liebe dich, Nimm doch deinen Walkman endlich ab. Nimm doch deinen Walkman endlich ab. Gönne dir jetzt Ruhe, höre mir mal zu. Nimm doch deinen Walkman endlich ab. Bist du in Gefahr und ich warn dich. Bist du in Gefahr und ich warn dich. Wirst du's nicht verstehen, kannst dir nicht entgehen. Bist du in Gefahr und ich warn dich. Nimm doch deinen Walkman endlich ab. Nimm doch deinen Walkman endlich ab. Gönne dir jetzt Ruhe, höre mir mal zu. Nimm doch deinen Walkman endlich ab. Dich als Hilfe braucht ein Freund so sehr. Dich als Hilfe braucht ein Freund so sehr. Kannst ihm keines sein, hörst ja nicht sein Schreien. Dich als Hilfe braucht ein Freund so sehr. Nimm doch deinen Walkman endlich ab. Nimm doch deinen Walkman endlich ab. Gönne dir jetzt Ruhe, höre mir mal zu. Nimm doch deinen Walkman endlich ab. Jesus sagt zu dir, ich liebe dich. Jesus sagt zu dir, ich liebe dich. Schuld vergebe ich dir, komme heut zu mir. Jesus sagt zu dir, ich liebe dich. Nimm doch deinen Walkman endlich ab. Nimm doch deinen Walkman endlich ab. Gönne dir jetzt Ruhe, höre Jesus zu. Nimm doch deinen Walkman endlich ab. Nimm doch deinen Walkman endlich ab. Nimm doch deinen Walkman endlich ab. Gönne dir jetzt Ruhe, höre Jesus zu. Nimm doch deinen Walkman endlich ab.
Ich wünsche mir das sehr für diese Tage, dass die Leute die Ohren aufmachen für die Botschaft, die dem Leben den echten Sinn gibt. Ich weiß, dass viele lieber dorthin hören, wo sie erwarten, dass sie da das Geld machen können, das neue Geld oder das neue alte Geld, wie man will. Das ist für viele die Hauptsache. Aber ich möchte doch, dass das mich bestimmt, was in der Bibel steht, dass das mich bestimmt, was Jesus gesagt hat. In der Bibel steht vieles, aber alles weist auf Jesus hin. Und ich möchte meine Ohren offen halten für die Stimme, die mir da entgegenkommt.
Ich mag Country Music, ich liebe meine Frau. Liebe Gespräche mit dir. Ich lieb die heiße Sonne, gutes Essen für'n Bauch. Was steht an erster Stelle bei mir? Da ist eine Stimme, die redet zu mir. Diese Stimme, die krieg ich nicht tot. Du brauchst keine anderen Götter neben mir, denn ich bin der Herr, dein Gott. Du siehst keine Zukunft, schaust lieber zurück. fühlst dich manchmal ganz leer. Du hetzt dich noch zu Tode auf der Suche nach Glück. Das brauchst du nun ab heute nicht mehr. Da ist eine Stimme, die redet zu dir. Diese Stimme, die kriegst du nicht tot. Du brauchst keine anderen Götter neben mir, denn ich bin der Herr, dein Gott. Er will nicht beschneiden, er will nur unser Glück. Kümmert sich täglich um mich. Er kennt doch meine Sorgen, er zieht sich nicht zurück. Ich weiß, er lässt auch dich nicht im Stich. Da ist eine Stimme, die redet zu dir. Diese Stimme, die kriegst du nicht tot. Du brauchst keine anderen Götter neben mir, denn ich bin der Herr, dein Gott. Du brauchst keine anderen Götter neben mir, denn ich bin der Herr, dein Gott.
Theo hat es vor uns gesagt, wir haben dieses Jahr unser drittes Kind bekommen. Ich habe mal gedacht, suchst du dazu mein Lied raus. Hier ist es.
Und wieder steh ich schweigend hier an deinem Bett und streiche dir noch einmal eins über das Haar. In tiefem Schlaf liegst du vor mir, so wie ein kleines, friedliches Tier, das einen Tag lang in sich war. Und deine Hilflosigkeit rührt mich, dass es mir die Kehle schnürt, und wieder kommt's mir in den Sinn, dass ich nun Sorge trag für dich, ich alter Bruder, liederlich. Wie wichtig ich auf einmal bin. Abends an deinem Bett zerrinnt das Wichtige zur Nichtigkeit. Ratlos und voller Dankbarkeit steh ich vor dir und ich empfind so etwas wie Demut, mein Kind. Ich gehör mir nicht mehr allein, nein, ganz frei werde ich nie mehr sein, ganz sorglos und ganz unbeschwert. Jede Entscheidung, jeden Schritt, jeden Gedanken lenkst du mit, solange wie ich denken werd. Aber meine Sorglosigkeit bin ich zu tauschen gern bereit, und meine Ruhe geb ich her für das Knäuel, das sich an mich hängt, den Freudenschrei, der mich empfängt, wenn ich am Abend wiederkehr. Abends an deinem Bett zerrinnt das Wichtige zur Nichtigkeit. Ratlos und voller Dankbarkeit steh ich vor dir und ich empfind so etwas wie Demut, mein Kind. Nun gute Nacht. Dein Tag war lang, wenn es mir nicht so ganz gelang, für dich zu sein, wie ich gern wär. Dann hab Geduld mit mir, weißt du, ich lerne noch so viel dazu, morgen weiß ich vielleicht schon mehr. Und wenn ich ungeduldig war, schroff oder ungerecht sogar, dann musst du mir bitte verzeihen.
solltest wissen, eigentlich der Größere von uns zwei bin ich. Könnte ich doch auch der Weisere sein. Abends an deinem Bett zerrinnt das Wichtige zur Nichtigkeit. Ratlos und voller Dankbarkeit steh ich vor dir und ich empfind so etwas wie Demut, mein Kind.
Für mich immer wieder erschreckend, wie viele sich das verspielen, die dann nicht mehr vor diesem Bett stehen können, das Kind anschauen können, wie es schläft, wie es gleichmäßig atmet, zum einfachen Grund, weil sie ihre Kinder getötet haben. Wenn Mütter töten, stirbt die Welt.
Mütter töten, stirbt die Welt. Wenn Mütter töten, stirbt die Welt. Es wird um uns eiskalt und wie erfrieren behalt. Wenn Mütter töten, stirbt die Welt. Mit 18 Tagen schlägt beim Kind das Herz. Bald empfindet's Reize und auch Schmerz. Kopf, Brust, Bauch und Beine sind zu sehen. Die Augen, Ohren, Nase und die Zehen. Im Bauch der Mutter töten sie das Kind. Wie viel Mütter heute wohl Mörder sind. Wie viele Männer trieben sie dahin? Oh, seht ihr denn im Leben keinen Sinn? Wenn Mütter töten, stirbt die Welt. Wenn Mütter töten, stirbt die Welt. Es wird um uns eiskalt und wir erfrieren bald. Wenn Mütter töten, stirbt die Welt. Und starben für den Sieg. Frauen macht's den Männern doch nicht nach. Lasst Leben leben unter eurem Dach. Wenn Mütter töten, stirbt die Welt. Wenn Mütter töten, stirbt die Welt. Es wird um uns eiskalt und wir erfrieren bald, wenn Mütter töten, stirbt die Welt. Ihr Frauen, lasst die Kinder in die Welt. Es gibt einen, der sich zu euch stellt. Gott schenkt Leben, schenkt Geborgenheit. Mensch, tötet nicht, sonst tut's euch später leid. Wenn Mütter töten, stirbt die Welt. Wenn Mütter töten, stirbt die Welt. Es wird um uns eiskalt und wir erfrieren bald. Wenn Mütter töten, stirbt die Welt. die Welt.